Herzlich willkommen zu Gesundheit, dem Podcast aus dem Städtischen Klinikum Karlsruhe.
Herzlich willkommen zur ersten Folge Gesundheit. Mein Name ist Sonja Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören. Ja, unser Podcast Gesundheit soll ein Gesundheitsratgeber sein. Wir haben dazu regelmäßig unsere Expertinnen und Experten aus dem Klinikum Karlsruhe bei uns und sprechen über ganz spannende Themen, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Ihrem Alltag betreffen. Heute soll es darum gehen, wann man eigentlich genau in eine Notaufnahme geht. Dazu habe ich heute einen Experten bei mir, das ist Dr. Björn Bergau. Er ist Leiter des Integrierten Notfallzentrums bei uns am Klinikum Karlsruhe, kurz INZ. Und gemeinsam klären wir heute, mit welchen Symptomen man am besten wohin geht. Hallo Björn, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sonja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, an eurem ersten Podcast dann
große
teilzunehmen.
Ehre.
Du hast ja eigentlich auch einen wirklich schönen Namen einfallen lassen für diesen Podcast. Ich bin ja eigentlich sehr vertrauenswürdig und kann eigentlich auch Geheimnisse sehr gut bei mir behalten. Aber ich habe jetzt bis zur ersten Folge warten müssen, bis ich endlich den Namen dann auch wissen durfte.
Das stimmt. Wir haben den tatsächlich gut gehütet, weil wir sehr stolz auf diesen tollen Namen sind und wollten ihn natürlich möglichst geheim halten, bevor wir mit dem Podcast starten. Aber ja, du bist natürlich wirklich sehr vertrauenswürdig. Von daher freut es mich auch, dass du jetzt in der ersten Folge da bist.
Ja, Vertrauenswürdigkeit ist ja auch vom Berufsgeheimnis auch immer ganz wichtig. Ich sage jetzt nur Schweigepflicht.
So sieht's aus. Genau. So, gleich mal zum Start die erste Frage, Björn. Warum ist eigentlich so wichtig, dass Menschen wissen, wann sie in die Notaufnahme gehen sollten oder nicht? Also das muss man vielleicht kurz erklären. Zu deinem integrierten Notfallzentrum gehört auch die ZNA, also die zentrale Notaufnahme. Und die ist natürlich in Karlsruhe mit einer der ersten Anlaufstellen, wenn es Notfälle gibt, medizinische. Das heißt, ihr habt super viele Patientinnen und Patienten, um die ihr euch tagtäglich kümmert, rund um die Uhr. Die Notaufnahme hat keinen Urlaub, keine Ferienzeit, keinen Dienstschluss. Da ist 24/7 wirklich immer jemand da und kümmert sich um alle, die kommen. Warum ist es so wichtig, dass die Leute wirklich wissen, wann sie zu euch kommen können und wann vielleicht auch andere Ansprechpartner gut sind?
Ja, die Anzahl der Patientenkontakte in der Notaufnahme steigt eigentlich stetig an. Seit ich die Leitung im November 2022 übernommen habe, sind die Patienten eigentlich immer stetig weiter gestiegen. Von im Jahr 2023 fast 60.000 Patientenkontakte sind wir jetzt im Jahr 2024 bei fast 68.000 Patientenkontakte gewesen.
Wow. Mhm.
Und nicht alle Patientinnen und Patienten, die eine Notaufnahme besuchen, haben dieses spezialisierte Setting, also sowohl personell als auch materiell an Vorhaltungen wie CT und weitere Diagnostik und Ausstattung nicht unbedingt nötig.
Mhm.
Die Notaufnahmen sind eigentlich dafür ausgestattet, dass man vor allem kritisch kranke Patientinnen und Patienten oder Verletzte in der Notaufnahme versorgt und behandelt, die zeitnah das spezialisierte Setting der Notaufnahme benötigen, was vielleicht in der normalen Haus- oder Facharztpraxis eigentlich gar nicht vorhanden ist und dementsprechend die Patienten dort nicht versorgt werden können. Aber wir sehen auch immer mehr so eine Art Fehlallokation für die Patientin.
Sag mir kurz, was ist eine Fehlallokation?
Unter Fehlallokation verstehe ich, dass sich die Patientinnen oder Patienten in der Notaufnahme vorstellen, die eigentlich gar nicht in so eine Notaufnahme gehören.
Mhm.
Und das Problem mit diesen hohen Patientenzahlen ist, dass die Notaufnahme immer mehr überlastet wird.
Mhm.
Also wir sprechen hier um die 200 Patientenkontakte pro Tag.
Mhm.
Und das führt natürlich zu einer maximalen Aus- und Überbelastung oder Belastung des Personals, sowohl pflegerisch als auch ärztlich. Das Problem ist, dass auch auf der anderen Seite die wirklich kritisch kranken Patienten, die ja eigentlich eine relativ hohe Personal- und Materialressource benötigen, in dieser hohen Fallzahl, in diesem Rauschen an vielen Patienten einfach untergehen und dann auch eingeschränkt versorgt werden können. Und auf der anderen Seite ist es so, dass für die Patienten, die nicht kritisch krank sind und vielleicht nicht in die Notaufnahme gehören, sehr, sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Und das ist natürlich immer gekoppelt mit einer hohen Frustration, die sich dann auch wieder aufs Personal spiegelt. Beispielsweise, wenn man von 10 Patienten dann gehört kriegt, lange Wartezeiten und Frustration.
Mhm.
Das, was letztendlich an Zeitspanne ist, die man als lang empfindet, ist durch Studien eigentlich recht gut untersucht. und die ist relativ kurz und dauert wirklich nicht lange, was als Wartezeit dann auch entsprechend toleriert wird.
Hm. Jetzt hast du gerade schon von Wartezeiten gesprochen. Wir haben, um das auch transparenter zu machen für die Patientinnen und Patienten, mittlerweile ja auch eine Wartezeitenanzeige. Die ist ziemlich cool, finde ich. Also die ist bei uns in der Notaufnahme sichtbar. Die kann man sich auch bei uns auf der Webseite angucken. Und da sieht man, wie viele Fälle sind aktuell gerade in der Notaufnahme bei euch als Patientinnen und Patienten quasi gemeldet. Und man sieht auch ganz gut, wie viel davon sind lebensbedrohlich und daraus resultierend in etwa, wie lange muss man warten? Es gibt ja wahrscheinlich so Stoßzeiten. Kannst du dazu was sagen, wann man normalerweise besonders lange warten muss? Also wann habt ihr besonders viele Patienten bei euch in der ZNA?
Das ist so pauschal nicht unbedingt immer zu sagen. Man sieht das eigentlich in den frühen Vormittagsstunden, so 8 bis 11, eigentlich relativ wenig an Patienten dann vorhanden sind. Höchstens, sie sind halt entsprechend von der Nacht noch übrig geblieben. Und dann sieht man eigentlich, dass so gegen 11 Uhr die Anzahl der Patienten nach oben geht und es eigentlich relativ lang anhält bis in die späten Abendstunden, so 20 Uhr. Und häufig kommt dann einfach nochmal so um 22 Uhr nochmal so ein zusätzlicher Schwung an Patienten. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie viel kritisch kranke, Verletzte oder Patienten kommen, die wirklich vorrangig behandelt werden müssen. Das ist halt schlecht vorhersehbar. Also wir haben da keinen Zeitslot für kritisch kranke Patienten. Wir können schlecht vorschreiben, wann der Herzinfarkt stattfinden soll, klar, der Schlaganfall oder der schwere Verkehrsunfall. Kurz gesagt, warum die Bürger eigentlich wissen sollten, wann und mit welchen Beschwerden sie in die Notaufnahme kommen, ist eigentlich, dass sie das System Notaufnahme nicht überlasten. Und dass die Notaufnahmen ihren eigentlichen oder originären Versorgungsauftrag erfüllen können und auch am zweiten Punkt die nicht so kritischen Patienten nicht so ewig lange Wartezeiten haben, um das einfach zu vermeiden.
Jetzt hast du gerade schon beim Thema Wartezeiten auch den Frust angesprochen, mit dem ihr da jeden Tag konfrontiert seid. Also von Patientinnen und Patienten, die eben länger warten mussten, weil sie halt eben keine akuten Notfälle waren, die zum Beispiel lebensbedrohlich einfach Vorrang haben. Wie äußert sich das? Also gibt es da Eskalationen?
Also viele lassen ihrem Frust einfach freien Lauf. Das geht von Beschimpfungen bis zu teilweise täglichen Übergriffen. Da ist eigentlich das ganze Variationsspektrum eigentlich vorhanden. Also das geht verbal und dann auch teilweise echt unter die Gürtellinie, auch mit Anschreien. Und das ist natürlich nicht immer schön für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Notaufnahme arbeiten. Das führt zu Frust, ja. Aber auch letztendlich zu einer Belastung, auch nur zu einer psychischen Belastung, wenn man die ganze Zeit angeschrien wird oder auch körperlich auch angegangen wird. Das ist schon recht schwierig, ja. Und es gibt die ein oder andere Situation, dass es auch so eskaliert, dass wir dann die Polizei dann einfach zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch in die Notaufnahme rufen müssen. Und das dann entsprechend auf dieser Ebene dann auch geklärt werden muss.
Okay. Du hast gesagt, es kommen immer wieder auch Patientinnen und Patienten, die eigentlich auch wunderbar woanders aufgehoben werden. Auf die verschiedenen Möglichkeiten, die man sonst noch so hat, kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Kannst du in etwa beziffern, wie häufig es vorkommt, dass Patientinnen und Patienten zu euch kommen, obwohl sie eigentlich zum Beispiel beim Hausarzt oder sowas besser aufgehoben werden?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Wir haben in unserer Notaufnahme eine Aufnahmequote von ca. 40%. Das bedeutet, dass wir eigentlich einen großen Teil der Patientinnen und Patienten, die sich in der Notaufnahme vorstellen, auch wieder nach Hause entlassen. Mhm. Das hängt so ein bisschen unterschiedlich ab.
Ganz kurz, diese 40% bedeutet, also wir haben 100%, die bei euch reinkommen, 40% behalten wir im Klinikum und 60% werden wir nach Hause geschickt.
Ja, in der Regel schon. Das Problem ist, natürlich kann man die manchmal halt auch erst nach Hause schicken, wenn man quasi irgendwelche Diagnostik gemacht hat. Manche werden ja geschickt vom Hausarzt oder vom Facharzt und wir nutzen entsprechend dann unser speziell ausgebildetes Personal oder das vorhandene Equipment und können dann einen Ausschluss einer Erkrankung feststellen, sodass wir die Patienten dann nach Hause entlassen können. Und es ist natürlich auch so ein bisschen immer abhängig davon, in welcher Fachabteilung man ist. Gerade im chirurgischen Bereich, wo man häufig jüngere Patienten hat, ist die Aufnahmequote natürlich jetzt nicht so hoch, ja, im Gegensatz zu den konservativen Abteilungen in der Notaufnahme wie Innere Medizin oder Neurologie. Da sind die Patienten dann auch schon deutlich vorerkrankt. Wir sprechen hier von Multimorbide. Und da kann es natürlich sein, dass eine kleine Veränderung dieses bis dahin stabile System deutlich durcheinander gebracht hat. Und dann doch eine stationäre Aufnahme dann auch indiziert ist, also dass der Patient aufgenommen werden muss. Mhm. Und die Zuweiser für unsere Notaufnahmen ist eigentlich der Rettungsdienst, das ist eine Gruppe. Dann die Patienten, die vom niedergelassenen Haus oder auch Facharzt danach eingewiesen werden. Und wir haben natürlich aber auch die Patienten, die sich selbstständig in der Notaufnahme dann auch vorstellen, ohne letztendlich vorher Kontakt gehabt zu haben mit irgendeiner Art von medizinischer Einrichtung. Mhm. Und die Patienten, die über den Rettungsdienst kommen, sind letztendlich eigentlich die, die kritisch krank oder verletzt sind, beziehungsweise einfach das Setting der Notaufnahme dann auch benötigen. Und die Patienten, die durch die Haus- oder die Fachärzte dann zu uns, also von den niedergelassenen Kollegen eingewiesen werden, sind eigentlich Patienten, die auch in der Notaufnahme richtig sind, da diese Patienten die Ressourcen des Krankenhauses einfach brauchen. Also auf die muss zugegriffen werden, entweder Personal oder spezielles Equipment, das man in einer Haus- oder einer Facharztpraxis nicht hat oder einfach, wenn man das jetzt irgendwie machen würde, vielleicht zu lange dann auch dauert. Und die meisten, die sich selbstständig in der Notaufnahme vorstellen, die sind halt ungefiltert und das ist, glaube ich, das große Problem. Und die müssen eigentlich nicht in einer Notaufnahme dann auch versorgt werden. Mhm. Und es gibt eigentlich so drei so Patientengruppen, die sich in der Notaufnahme vorstellen. Also die eine Gruppe sind Patientinnen und Patienten, die vielleicht jetzt hier in der Umgebung noch keinen Hausarzt haben. Karlsruhe ist eine große Studentenstadt. Das wäre zum Beispiel die, die frisch zugezogen sind oder halt einfach nur während der Studienzeit in Karlsruhe sind oder Familien oder Patienten generell, die noch keine Hausarztstruktur hier haben, weil sie es einfach noch nicht gebraucht haben. Und dann halt, wenn sie irgendwie ein Problem haben, entweder keinen finden oder vielleicht nicht aufgenommen werden können, weil letztendlich einfach die Kapazitäten dort auch dann erschöpft sind. Dann haben wir viele Bürgerinnen und Bürger mit einem Migrationshintergrund. Also die kennen das Gesundheitssystem, das wir hier haben, mit Hausarzt, Facharzt nicht. Und die agieren eigentlich so wie in ihrem Heimatland. Die tolerieren das wahrscheinlich relativ lange zu Hause, aber irgendwann werden die Beschwerden dann auch zu arg und dann gehen die eigentlich dorthin, was sie aus ihrem Heimatland prinzipiell kennen.
Das Krankenhaus.
Und das ist halt dann,
ne?
Genau, das Krankenhaus, wo sie dann auch entsprechend versorgt werden. Und dann gibt's auch noch so eine Gruppe, die waren beim Hausarzt wegen irgendeiner, sage ich jetzt mal, Beschwerde, nennen wir es Herzstolpern, oder so einen schnellen Herzschlag. Der Hausarzt sagt, gut, das muss man weiter abklären, macht eine Überweisung zum Facharzt, zum Kardiologen zum Beispiel. Aber da sind teilweise bei allen Fachärzten doch die Termine sehr, sehr rar. Und man muss teilweise schon relativ lange warten, bis man einen entsprechenden Facharzttermin dann auch bekommt. Und dann verstehe ich das voll und ganz, wenn die Patienten oder Patienten irgendwann abends auf der Couch sitzen und dann natürlich der Herzrhythmus wieder so hoch ist, vielleicht unregelmäßig schnell ist und dass man da irgendwann dann auch Angst kriegt und das Bedürfnis hat, da irgendwie doch das jetzt abgeklärt zu haben, die dann doch den Weg in die Notaufnahme machen, weil einfach die Beschwerden zu groß sind oder der Leidensdruck irgendwann zu groß ist und die suchen dann letztendlich auch die Notaufnahme auf. Was ich jetzt erschwerend finde, was hinzukommt, ist, dass es gefühlt so eine zunehmende Hilflosigkeit gibt, beziehungsweise so diese Gesundheitskompetenz der Bevölkerung deutlich reduziert ist. Als ich das jetzt von meiner eigenen, vielleicht jetzt Jugend oder sowas kenne, ja.
Damals?
Naja, damals, vor vielen, vielen Jahren, bei einem viralen Infekt, da ist es ja auch schon mal in Ordnung, wenn man quasi Körpertemperaturen, also Strich Fieber, bis zu 39 Grad Celsius entwickelt, ja. Und da muss man einfach sehen, dass wir da vielleicht versuchen, die Gesundheitskompetenz dann auch ein bisschen zu stärken. Mhm. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist eigentlich, dass manche so ein bisschen aus Arroganz und Selbstverständlichkeit die Notaufnahme aufsuchen, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, die ist ja 24/7 da. Ich bin jetzt hier, ich habe Probleme. Die Beschwerden sind vielleicht gar nicht so groß, bestehen schon ewig lang, aber die denken, sie kommen dann jetzt hier in die Notaufnahme, werden dann vollumfänglich abgeklärt. Ja, und am Ende ist es dann so, dass die dann auch frustriert sind, wenn man sagt, naja, diese Untersuchung, die gibt es jetzt halt einfach nicht als Notfall. Sprich, ein Notfallkernspin, also eine Magnetresonanztherapie, ja, also die gibt es halt nachts um 23 Uhr nicht, wenn es nicht unbedingt ein Notfall ist und die Indikation steht, ja. Und da sind halt auch viele Leute einfach frustriert, weil sie jetzt nicht die Untersuchung kriegen, sie sind doch jetzt da und sie verstehen halt nicht, warum man das jetzt gerade nicht machen kann, weil das ist einfach wieder eine sehr ressourcenabhängige Maßnahme, die eigentlich nicht unbedingt sein muss, wenn es nicht irgendwie indiziert ist und kein Notfall da ist.
Jetzt werden wir mal konkret. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, die Gesundheitskompetenz ist bei manchen Leuten nicht so ausgeprägt, wie das vielleicht auch früher der Fall war. Ganz viele Leute kennen das Gesundheitssystem nicht. Das ist auch fairerweise, muss man sagen, wenn man das jetzt nicht tagtäglich macht, auch nicht ganz einfach zu durchblicken, weil die meisten Leute kennen nun mal die Notaufnahme und sind dann da als erste Anlaufstelle wahrscheinlich auch einfach dort. Mit welchen Beschwerden und Symptomen kann man es vielleicht pauschal mal für die Leute erklären? Wann sollte man tatsächlich zu euch in die Notaufnahme kommen?
Also Beschwerden und Symptome so ganz pauschal zu benennen, also objektiv zu benennen, ist echt schwierig. Aber man kann vielleicht als Faustformel sagen, dass alle Beschwerden oder Symptome oder Beeinträchtigungen, die die lebenswichtigen Körperfunktionen beeinträchtigen, eine Vorstellung in der Notaufnahme natürlich rechtfertigen. Das sind zum Beispiel stärkste Atemnot oder zu ein schneller oder plötzlich unregelmäßiger Herzschlag, dann jegliche Form von Bewusstseinsstörung oder wenn man jetzt mal in den chirurgischen Bereich geht, so eine starke Blutung. Und je nachdem, wie die Patienten oder Patientinnen dann auch beeinträchtigt sind, können die meistens auch gar nicht mehr selbstständig die Notaufnahme aufsuchen, stärkste Atemnot, dann noch Auto zu fahren oder bei einer starken Blutung. Das ist natürlich immer schwierig, sodass in der Regel die Erstversorgung durch den Rettungsdienst und auch der Transport durch den Rettungsdienst dann auch durchgeführt wird in die Notaufnahme. Hm. Es ist selten, aber kommt immer noch vor, dass Angehörige auch diese Patientinnen und Patienten in die Notaufnahme dann bringen. Die fahren dann vor dem Parkplatz, stürmen dann zu uns in die Anmeldung und wir holen dann den Patienten aus dem Auto dann raus und versorgen ihn dann direkt in der Notaufnahme. Das gibt's auch, aber eher selten. Die Regel ist, dass solche kritisch kranken, verletzten oder erkrankten Patientinnen und Patienten dann mit dem Rettungsdienst dann auch vorgestellt werden.
Ja. Wenn man dich kennt oder häufiger mit dir zu tun hat am Klinikum, dann fällt bei dir immer auf, dass du eigentlich immer erreichbar bist. Du hast immer deine 5000 Telefone irgendwie dabei, Piepser und laufend klingelt irgendwo was und dann rennst du los. Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel geben für die Leute? Also ich glaube, die Notaufnahme ist für ganz viele immer so dieses gefühlt 24/7 Blaulicht, Adrenalin, da rennen die Leute rum und es werden Leben gerettet. Und vielleicht kannst du genau sowas mal beschreiben. Was passiert, wenn zu euch in die Notaufnahme ein Patient oder eine Patientin eingeliefert wird, die als lebensgefährlicher Fall eingestuft wird? Wie geht ihr davor?
Also das ganze Szenario beginnt ja schon in der Präklinik, also draußen im Bereich des Rettungsdienstes. Also die Kollegen des Rettungsdienstes sind sehr gut ausgebildet und nehmen schon mit uns Kontakt auf, wenn sie letztendlich einen kritisch Kranken oder einen Verletzten dann auch sehen, über unsere sogenannte Schockraumtelefone. Das sind spezielle Telefone, eins für die Neurologie, eins für die innere Medizin und eins für die Traumatologie, die dann bei einem erfahrenen Kollegen oder einer Kollegin am Mann oder an der Frau sind und dort die sogenannte Schockraumanmeldung vonstatten geht. Das heißt, wir holen uns schon so ein paar Informationen über den Patienten oder über die Patientin, um letztendlich unser Team dann in der Versorgung schon vorher so ein bisschen dann auch zu briefen, also einzustimmen. Und wenn wir dann diese Information vom Rettungsdienst haben, lösen wir die sogenannte Schockraumschleife aus. Das sind dann eine Nummer, die wir anwählen, einen gewissen Text dann auch drauf sprechen können, was uns erwartet. Das wird dann an die Teilnehmer der Schockraumversorgung, das ist ja ein großes interdisziplinäres und auch interprofessionelles Team, dann auch versandt. Und die treffen sich dann zu einem gewissen Zeitpunkt, meistens schon so 5 Minuten vorher, im Schockraum ein. Schockraum ist letztendlich ein großer Raum, der spezialisiert ist für Patienten, die kritisch krank oder verletzt sind. Dann findet meistens eigentlich ein sogenanntes Briefing statt. Man bespricht, was kommt denn für einen Patient oder für eine Patientin, mit welchem Verletzungs- oder Erkrankungsbild, was müssen wir vielleicht vorbereiten, schon so ein bisschen mit, was können wir denn bei diesem geschilderten Szenario erwarten, um einfach, ich sage das immer, vor der Lage zu sein. Also wenn ich jetzt weiß, es kommt jemand, ein Patient mit einer, sagen wir mal, starken Atemnot, dann kann das natürlich sein, dass ich irgendwie die Atmung unterstützen muss, vielleicht auch den Patienten intubieren muss, heißt einen künstlichen Atemweg schaffen muss und ihn dann ans Beatmungsgerät anschließen muss. Das sind so Sachen, die man einfach im Vorfeld ganz gut bespricht und dann auch überlegt, was für Medikamente brauche ich, um eine Kreislaufunterstützung und so weiter zu machen. Mhm. Wir arbeiten in dem Schockraum eigentlich so nach festgelegten Standards und Algorithmen, die auch national und international anerkannt sind Und wir orientieren uns so an diesem sogenannten Notfall A, B, C, D, E. Also, dass wir versuchen, primär die lebenswichtigen Organfunktionen dann auch sicherzustellen und dann auch nach den Ursachen dieser lebensbedrohlichen Beeinträchtigung dann auch zu suchen. Und das ist eigentlich so das Vorgehen in dieser Art von Schockraumversorgung.
Jetzt hast du gesagt, der Schockraum, das ist ein spezialisierter Raum. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind da bestimmte Geräte drin oder ist es das Team, was es so besonders macht?
Es ist beides. Also das ist eigentlich ein großer Raum, der ist so ungefähr 30 Quadratmeter groß. Wir halten da eigentlich alles vor, um letztendlich lebenswichtige Körperfunktionen sichern zu können. Da steht ein Beatmungsgerät drin, da steht ein Defibrillator drin, da ist entsprechendes Monitoring da. Und auch das Team ist speziell einfach auch geschult.
Was sind das für Fälle, die da in den Schockraum kommen zu euch?
Das ist unterschiedlich. Also wir haben ja so zwei groß getrennte Schockräume. Wir haben ja mehrere Schockräume bei uns im Städtischen Klinikum Karlsruhe in der Notaufnahme. Das eine ist der traumatologische Schockraum. Das andere ist der nicht traumatologische Schockraum, wo wir hauptsächlich neurologische oder internistische Patienten oder Patientinnen behandeln. Wir haben auch einen sogenannten Ersatzschockraum, um letztendlich, falls zwei Schockräume parallel laufen, das ist häufiges Ereignis, auch einen dritten versorgen könnten, wobei da halt irgendwann auch die Grenze mit dem Personal ist, das ich leider nicht unendlich habe. Und wir sind ja momentan so ein bisschen am Bauen. Wir erweitern die zentrale Notaufnahme ja nochmal und darin wird auch nochmal ein zusätzlicher Schockraum etabliert, sodass wir in der Endausbaustufe der Notaufnahme drei Schockräume haben plus einen Ausweichschockraum und nochmal so eine Art Strukturkabine, um so, ja, so halbe Schockräume, Schockraum-Lights behandeln zu können. Und vom Ablauf her ist es so, dass beim Eintreffen in der Notaufnahme dieser Patienten dann, wenn sie dann prinzipiell da sind, triagiert werden, also der Behandlungsdringlichkeit zugeordnet werden. Das machen dann speziell ausgebildete Pflegefachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung und es orientiert sich dann so ein bisschen an dem Leitsymptom, beziehungsweise dann auch den lebenswichtigen Körperfunktionen, also den Vitalwerten. Und wir nutzen eigentlich das Triage-System der Manchester-Triage. Und dort werden die Patienten in unterschiedliche Kategorien, dann auch Behandlungsdringlichkeiten eingeteilt. Ne? Diese lebensbedrohlich erkrankten oder verletzten Patienten und Patientinnen, die ja im Schockraum versorgt werden, die erhalten die dringlichste Kategorie. Und dann folgen halt kritisch Kranke und halt wenig dringlicher Fälle. Und dann halt die letzten beiden sind eigentlich so die Patienten, die auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, im ambulanten Setting dann auch behandelt werden können, weil da auch die Behandlungsdringlichkeit jetzt nicht so groß ist.
Kannst du ein Beispiel nennen? Was sind das für Patienten, die bei euch im Schockraum landen?
Das ist unterschiedlich. Also wir haben jetzt, wenn man dieses mal das traumatologische Setting anguckt, schwerstverletzte Patienten von einem Verkehrsunfall, Sturz aus großer Höhe, dann im internistischen Bereich vielleicht der Verdacht auf einen Herzinfarkt, wo die Pumpfunktion nicht mehr richtig funktioniert und der Körper dann auch nicht mehr richtig mit Blut versorgt wird, also eine lebensbedrohliche Kreislaufreaktion. Das kann sein eine Rhythmusstörung in jeglicher Art, dass das Herz einfach zu schnell prinzipiell schlägt und damit der Herzmuskel so schnell nur zuckt, dass er kein ausreichendes Blutvolumen auswerfen kann. Oder stärkste Atemnot, zum Beispiel Patienten mit einer chronischen Bronchitis, die sich einfach durch einen Infekt verschlimmert hat und dementsprechend die Organe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden können. Oder aus dem neurologischen Bereich ein Zustand nach einem Schlaganfall, also ein Gefäßverschluss in den hirnzuführenden Gefäßen mit Ausfallserscheinungen, die auch, sagen wir mal, die Bewusstseinslage dann auch entsprechend beeinträchtigen können, sodass der Patient auch bewusstseinsgemindert oder auch bewusstlos ist. Aber ich will vielleicht nochmal zurückkommen zu dieser Schockraumversorgung, was du vorher angesprochen hast. Diese lebensbedrohlich und kritisch kranken Verletzten oder auch Erkrankten, die binden halt eine hohe Ressource an Personal und Vorhaltung in der Notaufnahme. Und das ist das, was dann auch die Wartezeiten dann gefühlt exponentiell nach oben schleudert, weil ich brauche ungefähr, um einen Schockraum betreuen zu können, ein interdisziplinäres und auch interprofessionelles Team, also sowohl Pflege als auch Ärzte von der Intensivstation oder auch von der Unfallchirurgie, von der Anästhesie oder auch wir in der Notaufnahme als Notfallmediziner, die sich um den Patienten kümmern. Und die stehen natürlich jetzt den Patienten halt nicht zur Verfügung, die vielleicht jetzt gerade, wenn wir jetzt wieder auf die Menschheitstriage zurückkommen, eben grün oder blau erst eingeschätzt wurden, weil die einfach eine längere Wartezeit haben.
Was heißt grün oder blau triagiert?
Dass die nicht kritisch krank sind. Das sind also die, die eher so Richtung ambulantes Setting quasi gehen. Das heißt es nicht, dass jemand, der grün oder blau triagiert ist, nicht stationär aufgenommen wird, aber das sind die Patienten, die, sagen wir mal, keine so dringliche Behandlung benötigen. Und dann sind da ganz fest hinterlegt Zeiten, wann der späteste Arztkontakt erfolgen soll. Und bei Patienten, die grün triagiert sind, hat der späteste Arztkontakt nach 60 Minuten beziehungsweise bei blau triagiert nach 120 Minuten zu erfolgen. Das heißt, das sind also Patienten, die vielleicht jetzt auch ein bisschen warten können. Jetzt ist es auch so, um die Wartezeiten da nochmal ein bisschen näher zu verifizieren, ist auch so, dass dann teilweise Patienten, die jetzt einmal nicht so dringlich triagiert sind, auf andere Untersuchungen warten müssen, wenn jetzt gerade ein Schockraum kommt, weil wir halten dann dieses Gerät, dieses CT zum Beispiel, was wir brauchen für die Bildgebung, dann auch frei, sodass für die halt, die kritisch krank sind, keine Wartezeit entstehen.
Kannst du sagen, wie häufig ihr pro Jahr vielleicht Schockräume habt? Also wie häufig kommen wirklich so lebensbedrohliche Ausnahmepatienten bei euch an?
Also letztes Jahr haben wir knapp 1200 Schockraumpatienten versorgt, also lebensbedrohlich Erkrankte oder Verletzte. Und es sind so im Schnitt 2,5 Schockräume pro Tag. Und da kann man so ein bisschen splitten. Also 2/3 sind nicht traumatologisch, also aus dem internistisch-neurologischen Bereich. Und 1/3 sind dann traumatologische Schockraumpatienten. Traumatologische Patienten sind die, die man sich klassisch vorstellt beim Verkehrsunfall oder beim Sturz. Also alles, was mit Trauma, Verletzung zu tun hat, geht in den Schockraum. Mhm. Manchmal hat man auch so Kombinationsschockräume, wo man quasi nicht weiß, was ist jetzt die Ursache. Patient ist aus einer großen Höhe plötzlich gestürzt. Ja, war das vielleicht auch eine internistische Ursache? Hat er vielleicht einen Herzinfarkt gehabt und ist dann gestürzt? Das sind so Sachen, wo wir uns dann die Expertise dann auch dazu holen, wenn wir sie brauchen.
Jetzt haben wir ganz viel über die Arbeit in eurer Notaufnahme gesprochen. Es gibt aber noch etwas anderes, nämlich die Notfallpraxis. Das ist ein spannendes Thema, weil ganz viele Leute wissen, glaube ich, gar nicht, dass es eine Notfallpraxis gibt. Vielleicht kannst du einmal erklären, was denn genau der Unterschied ist zwischen der Notfallpraxis und eurer Notaufnahme.
Also die Notfallpraxis ist eigentlich die ambulante Notfallversorgung der Kassenärztlichen Vereinigung. Viele kennen das vielleicht noch unter dem Begriff der Hausarztvertretung. Und im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt es eigentlich mehrere von diesen Einrichtungen sowie einen Fahrdienst, der dann diese klassischen Hausbesuche bei Patientinnen und Patienten übernimmt, die jetzt nicht selbstständig sich in diese Notfallpraxis dann auch begeben können. Und die Struktur der ambulanten Versorgung oder der ambulanten Notfallversorgung, die befindet sich ja aktuell so ein bisschen im Umbruch. Ich glaube, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer haben das auch so ein bisschen mitbekommen über die Diskussion der Schließung der Notfallpraxen. Und ein Standort dieser Notfallpraxis befindet sich bei uns am Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Und diese Notfallpraxis benutzt eigentlich die Räumlichkeiten unseres medizinischen Versorgungszentrums Notfallmedizin außer dessen Eröffnungszeiten. Und die Notfallpraxis ist letztendlich diese ambulante Notfallversorgung der Hausärzte oder Fachärzte, ja, außerhalb deren Öffnungszeiten. Vielleicht, wenn man das so sagen kann, für, sagen wir mal, nicht so ganz lebensbedrohliche Zustände, aber für Beschwerden oder Symptome, die halt einfach nicht bis zum nächsten Tag, also bis der Hausarzt wieder auf hat, warten kann. Dazu zählen Fieber, Schnupfen, Heiserkeit, kleinere Verletzungen zum Beispiel.
Jetzt hast du gerade schon ein paar Symptome genannt, die tendenziell eher in die Notfallpraxis gehören. Wir haben jetzt auch ganz viel über Symptome gesprochen, die definitiv ein Fall für die Notaufnahme sind. Was mache ich denn jetzt, wenn ich daheim sitze? Es ist, keine Ahnung, 23 Uhr, das heißt, mein Hausarzt hat definitiv nicht offen. Ich bin mir jetzt selber nicht sicher. Ist mein Zustand jetzt so schlimm, dass ich in die Notaufnahme gehe oder reicht mir eventuell auch die Notfallpraxis? Wie würde ich denn da vorgehen?
Auch da
ist abgesehen davon, dich anzurufen.
Das ist ein klares Nein. Also es gibt eigentlich keine so richtige Empfehlung, die man dort abgeben kann. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit Gesundheitskompetenz. Ich glaube, mit dem gesunden Menschenverstand kann man schon relativ viel erreichen. Ist häufig auch sehr hilfreich. Es gibt aber auch diese Servicenummer der Kassenärztlichen Vereinigung, das kennt man wahrscheinlich auch, diese 116, 117, und dort kann man seine Beschwerden schildern und wird da auch eine gewisse Art von Beratung auch durchgeführt, und die verweisen dann je nachdem bei kritischen oder lebensbedrohlichen Zuständen dann direkt an die Notrufnummer 112, also an die Rettungsdienstleitstelle, und die verständigen dann prinzipiell auch dann die weiteren Maßnahmen und schicken dann in der Regel eigentlich einen Rettungswagen, der sich dann um diese Patienten kümmert. Und das sind dann Beispiele wie starke Luftnot oder dass man vielleicht auch nicht mal richtig sprechen kann, ja. Mhm. Oder plötzlich eingetretene stärkste Brustschmerzen, die man vorher noch nicht kannte. Also in der Regel sind also solche Symptome dann auch durch den Rettungsdienst dann auch versorgt, beziehungsweise werden dann, wenn man bei der 116, 117 anruft und dort diese Art von Symptome schildert, in der Regel gleich weitergeleitet zu der 112, also zur integrierten Leitstelle, die dann die entsprechenden Daten aufnimmt und in der Regel dann auch einen Rettungswagen dann auch schickt, um den Patienten zu versorgen.
Also du hattest ja gerade schon gesagt, Notfallpraxis ist im Prinzip die erste Anlaufstelle für Menschen, die außerhalb der Dienstzeiten Hausarzt oder sowas eine Anlaufstelle brauchen, die aber sich eigentlich schon sicher sind, sie sind kein Fall für die Notaufnahme. Das MVZ bei unserem Klinikum Karlsruhe teilt sich die Räumlichkeiten mit der Notfallpraxis. Bedeutet, Notfallpraxis und MVZ machen im Prinzip das Gleiche an medizinischem Angebot für Patientinnen und Patienten, aber wechseln sich quasi, was die Dienstzeiten angeht, ab. Verstehe ich das so richtig?
Ja, das medizinische Versorgungszentrum Notfallmedizin ist an die Notaufnahme angebunden und im Prinzip ist es nichts anderes als eine angegliederte Hausarztpraxis, die zu den normalen Öffnungszeiten, das variiert unter der Woche so ein bisschen, aber zu den Kernarbeitszeiten von Ärztinnen und Ärzten des städtischen Klinikums betrieben werden. Und bei uns ist es prinzipiell so, dass wenn Patienten kommen, die dann in der Triage niedrig triagiert werden, also eher diesem hausärztlichen Setting zugeordnet werden können oder ambulanten Setting zugeordnet werden können, direkt in das medizinische Versorgungszentrum Notfallmedizin dann auch geschickt werden können und dort dann auch entsprechend weiter behandeln können.
Okay, das heißt, wenn ich, Sonja, mit Schnupfen bei euch in die Notaufnahme komme, habt ihr die Möglichkeit zu sagen, so, das ist jetzt kein Fall für unsere Notaufnahme oder für einen Schockraum, Überraschung, sondern hier ist der Weg fürs MVZ oder von mir aus abends um 23 Uhr Notfallpraxis.
Also unterhalb der Kernarbeitszeiten können wir dich ins medizinische Versorgungszentrum Notfallmedizin schicken. Außerhalb der Kernarbeitszeiten können wir dich in die Notfallpraxis schicken, zu den entsprechenden Öffnungszeiten, das ist richtig.
Okay, jetzt hast du schon ganz viel über Triage gesprochen. Wir haben auch schon über Farbgebung gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal genau erklären, wie diese Triage abläuft. Also was bedeutet das für Patienten, wenn sie triagiert werden?
Also wir kategorisieren oder teilen die Patienten nach der Behandlungsdringlichkeit ein. Und das ist eine Maßnahme, die nicht einfach so aus unserer Laune entsteht, weil wir das toll finden, sondern das ist eigentlich eine gesetzliche Vorgabe, dass sich alle Patientinnen und Patienten, die sich in einer Notaufnahme vorstellen, spätestens 10 Minuten nach der administrativen Aufnahme, was heißt das, also wenn die Versicherungskarte in den entsprechenden Slot des Kartelesegeräts gesteckt wird, nach ihrer Behandlungsdringlichkeit eingestuft, also triagiert werden müssen. Und das kann nicht jeder machen, diese Triage, sondern das sind Pflegefachkräfte mit einer speziellen Zusatzweiterbildung. Das ist so eine 2-jährige zusätzliche Ausbildung, das nennt sich Notfallpflege, und einer spezialisierten Schulung in diesem Art Triagesystem. Das ist auch ein 2-tägiges Schulungsprogramm und ordnet dann dem Patienten der entsprechenden Behandlungsdringlichkeit zu. Und das orientiert sich erstmal nach dem geschilderten Leitsymptom, was der Patient berichtet, wie zum Beispiel akute Atemnot oder stärkster Brustschmerz, schweres Trauma. Und dann entsprechend werden diese Leitsymptome, naja, sage ich jetzt mal, noch zusätzlich bewertet mit der Einbeziehung von Vitalparametern, also lebenswichtigen Körperfunktionen, Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, da kommt mein Lieblingsfeature wieder, die Körpertemperatur, das Fieber mit dazu. Aber letztendlich auch sind so die Charakteristika der Beschwerden, also Dauer und Stärke der Beschwerden, der Schmerzen auch wichtig, um letztendlich die Triage-Kategorie zu finden. Und die Menschers-Triage, genauso wie das ESI-System, das ist der zweite Score, existieren 5 unterschiedliche Kategorien der Behandlungsdringlichkeit. Und je nach Kategorie gibt es dann unterschiedliche Zeiten, wann der späteste Arztkontakt dann erfolgen muss. Unser Schockraumpatient von vorhin, der ist Kategorie Rot. Mhm. Das heißt also, der muss sofort vom Arzt gesehen werden. Das ist ja auch so. Die kommen direkt in den Schockraum, werden dort entsprechend dann auch gleich betreut. Und die Niedrigkategorie ist die Kategorie Blau. Da ist quasi die Zeit bis zum spätesten Arztkontakt bei 120 Minuten. Und so funktioniert eigentlich bei uns die Ersteinschätzung, wie auch in anderen Notaufnahmen auch, weil, wie gesagt, diese Triage ist verpflichtend.
Okay. Wir haben jetzt ganz viel über die Notaufnahme gesprochen, über das MVZ und die Notfallpraxen, wann gehe ich wohin. Jetzt gibt es aber, haben wir auch schon drüber gesprochen, die Hausärzte noch, ne? Die Hausarztpraxis, die typische, im besten Fall haben die meisten Leute schon einen Hausarzt, zu dem wissen sie, können sie hingehen. Welche Rolle spielen die jetzt in diesem System?
Ja, die Hausärzte haben einen entscheidenden Vorteil, nämlich, dass sie die Patienten in der Regel sehr gut kennen und auch über die Vorgeschichte dann auch Bescheid wissen. Und die Hausärzte sollten meiner Meinung nach eigentlich so die erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten mit gesundheitlichen Problemen oder Beschwerden sein. Und die Hausärzte sollten dann eigentlich, und das machen sie ja auch, so eine gewisse Filterfunktion für den weiteren Weg des Patienten oder der Patientin dann noch übernehmen. Und gerade bei so chronischen Erkrankungen, also Erkrankungen, die halt schon längere Zeit bestehen, ist es von Vorteil. Und viele der Erkrankungen können, und da habe ich echt großen Respekt vor den Hausärzten, dass die mit relativ wenig große apparative Untersuchungen vor Ort die wesentlichen Punkte eigentlich schon rausfinden und wissen, was der Patient dann auch hat oder die Patientin hat. Und das ist irgendwie so auch so ein schrittweises Vorgehen. Also am Anfang stehen dann Anamnese, also die Befragung des Patienten und die körperliche Untersuchung. Und dann geht es so um apparative Diagnostik wie Laborwerte bestimmen und vielleicht auch mal so weitere Schritte einleiten im Sinne von einer Überweisung zum Facharzt, der dann weitere Punkte dann auch abklärt. Oder letztendlich dann auch, wenn man sagt, okay, das ist jetzt dringlich, beziehungsweise man muss den Patienten im stationären Setting sehen, die stationäre Einweisung dann auch durchführt. Also entweder über die Fachambulanz direkt, ja, indem man ihn direkt zum Chirurgen in die Fachambulanz dann überweist oder dann letztendlich in die Notaufnahme. Und natürlich bei akuten Notfällen, die jetzt quasi nicht groß warten können, kommt halt die Einweisung in der Regel dann und vielleicht auch die Einweisung über den Rettungsdienst, sprich, es stellt sich jemand vor mit stärksten Brustschmerzen, mit einem Verdacht auf einen Herzinfarkt, ja, dann kann man da schon nochmal ein EKG anfertigen, aber nicht alle Herzinfarkte sieht man im EKG. Wenn die Klinik stimmt, muss das letztendlich abgeklärt werden. Und da bringt es jetzt nichts, dem Patienten Blut abzunehmen, das ins Labor zu schicken und nach so typischen Werten bei einem Herzinfarkt dann auch zu suchen. Und das Laborergebnis kommt dann in 2 Tagen. Also da ist natürlich schon die zügige Betreuung notwendig. Und das kann eigentlich nur im Setting Krankenhaus passieren.
Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der sich abends oder am Wochenende erstmal, ich sage jetzt mal ganz pauschal, unwohl fühlt und jetzt nicht weiß, ob er bis zum nächsten Werktag auf den Hausarzt warten kann?
Das Problem ist halt, dass die Hausärzte halt außerhalb der Kernarbeitszeiten, die die Patienten auch kennen, ja, nicht zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, deswegen muss man nicht unbedingt direkt in die nächste Notaufgabe gehen. Primär geht es, glaube ich, zu klären, muss ich denn überhaupt einen Arzt aussuchen? Da sind wir wieder bei dem Thema Gesundheitskompetenz und gesunder Menschenverstand. Bei einem grippalen Infekt ist Fieber bis zu einem gewissen Grad natürlich recht normal. Und es gibt ja ganz viele Medikamente, die man quasi bei Fieber einnehmen kann, ja, um das Fieber letztendlich zu senken. Aber man kann ja auch mal auch nicht medikamentös irgendwie arbeiten. Es gibt ja das gute alte Wadenwickel noch, das ich quasi aus meiner Kindheit und meiner Jugend prinzipiell kenne.
Kenne ich auch noch.
Um letztendlich das Fieber zu senken. Wenn trotzdem das Fieber jetzt nach einer gewissen Zeit nicht runtergeht oder über längere Tage anhält, dann sollte man natürlich schon einen Arzt aufsuchen. Aber ob das immer das Krankenhaus dann gleich sein muss, ist immer so die Frage. Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt Hausarzt oder letztendlich, wenn es jetzt vielleicht am Wochenende ist und der Hausarzt halt noch nicht zur Verfügung ist, dann entsprechend über den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung. Da kann man vielleicht auch erstmal anrufen über die 116 117. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, dann, dass jemand vorbeikommt. Das ist natürlich manchmal schwieriger, als wenn man sich selber die Notdienstpraxis dann oder die Notfallpraxis dann auch begibt und da letztendlich dann auch versorgt werden kann.
Okay. Wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viele Symptome schon angesprochen. Ich würde gerne mit dir so ein kurzes Ping-Pong machen. Ich werfe dir ein Symptom hin und du sagst mir, wo soll ich damit hingehen? Ganz häufig ist es ja so, nicht jedes Symptom ist gleich 1:1 Notaufnahme oder Notfallpraxis oder Hausarzt, ne? Das variiert ja auch je nachdem. Wie sieht es zum Beispiel beim Thema Magenkrämpfe aus?
KV-Notfallpraxis.
Okay, Schmerzen in der Brust.
Ja, hängt davon ab, keine eindeutige Antwort. Schmerz ist ja immer was sehr Individuelles, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein Schmerz, der seit längerer Zeit schon besteht, vielleicht auf Druck auslösbar ist, dann vielleicht erstmal Notfallpraxis. Mhm. Wenn es der stärkste Schmerz ist, der plötzlich eingetreten ist, vielleicht auch mit so einem Gefühl der Atemnot, eindeutig Notaufnahme.
Okay. Grippe bei normalen, gesunden Menschen.
Eher jetzt mal der Hausarzt primär, nach vielleicht eigenen Maßnahmen, fiebersenkende Medikamente, vielleicht auch noch der klassische gute Wadenwickel. Wenn es nicht besser wird, über längere Zeit angeht, muss man einen Arzt aufsuchen, aber da wäre jetzt quasi jetzt nicht erstmal die Notaufnahme mein primärer Anlaufpunkt.
Mhm. Wie sieht es bei Grippe bei Risikogruppen aus, zum Beispiel Senioren, also Leute, die besonders alt sind oder die vielleicht auch chronisch krank sind?
Eher mal versuchen, das über den Hausarzt abzubilden, ja, dann entsprechend die Frage, wann brauchen letztendlich diese Patienten eine antibiotische Therapie, vielleicht auch nicht nur als Tablette, sondern auch über die Vene als Infusionstherapie. Und da ist das Setting dann einfach, wenn wir bei der Infusionstherapie sind, dann auch entsprechend in der Notaufnahme beziehungsweise im Krankenhaus, weil zusätzlich dazu kommt, dass die älteren Leute auch ein relativ niedriges Durstgefühl noch haben und vielleicht auch nicht mehr so viel Flüssigkeit dann auch aufnehmen können, sodass man dann teilweise auch mit einer Infusionstherapie unterstützen muss. Und das ist ein Setting, was im ambulanten Bereich nicht funktioniert.
Okay. Wie sieht es bei starken Kopfschmerzen aus? Vielleicht gepaart mit den Symptomen Erbrechen, Wahrnehmungsstörungen?
Ja, mal was Eindeutiges, Notaufnahme.
Wie sieht es bei Kopfschmerzen ohne Wahrnehmungsstörung und Erbrechen aus?
Ganz stark? Kommt natürlich drauf an. Stärkste Kopfschmerzen, die plötzlich auftreten und sich relativ schnell entwickeln, Notaufnahme.
Okay. Wie sieht es bei einem Stich aus? Ich rede jetzt nicht von einem Wespenstich, sondern mutmaßlich von einer, in der Pfalz sagt man Schnake, der aber schon so extrem geschwollen ist und auch heiß ist, so ein bisschen puckert.
Solange das lokal begrenzt ist und keine zusätzlichen Symptome letztendlich da sind, würde ich sagen, KV-Notfallpraxis.
Wie sieht es mit anhaltendem, klingt jetzt nicht so sexy, Brechdurchfall aus?
Ja, eher Notaufnahme, weil da natürlich auch entsprechende Infusionstherapie dann auch folgen muss.
Also da reden wir dann schon von längerfristigem, ne? Also jetzt, keine Ahnung, ganzen Tag, man kann nichts bei sich behalten, auch kein Wasser.
Ja, es kommt immer darauf an, was für eine Risikogruppe bin ich. Ja, wenn das jetzt Kinder sind und das über einen längeren Zeitraum geht oder ältere Patienten über einen längeren Zeitraum, ja, da muss man schon über eine stationäre Therapie nachdenken. Und das ist dann halt einfach der Weg über die Notaufnahme.
Okay. Atemnot?
Notaufnahme.
Fieber über 40 Grad?
Notaufnahme.
Gibt es so einen Marker bei Fieber, wo du sagst, ab da Notaufnahme, ab da vielleicht erstmal daheim
gucken? Also über 40 Grad würde ich schon gucken, dass wir Richtung Notaufnahme gehen, ja. Ob das jetzt beim ersten Mal messen 40 Grad Fieber gleich sein muss, ist die Frage. Aber wenn man längere Zeit so hohes Fieber hat, dann würde ich das über die Notaufnahme versuchen abzubilden.
Kannst du definieren, was längere Zeit in dem Fall ist? In etwa? Ein Tag, zwei?
1 bis 2 Tage maximal.
Okay. Ja. Verdacht auf Knochenbruch.
Na gut, dann braucht man in der Regel eine Röntgendiagnostik, die ist im ambulanten Setting schwer durchführbar, sodass man da auch in die Notaufnahme geht.
Kopfverletzung nach Unfall?
Eher Notaufnahme, gerade wenn sie, sagen wir mal, auch mit Bewusstseinsstörung und so weiter oder einer Blutung aus Nase oder Ohr dann auch ist.
Stark blutende Wunde nach so einem typischen, ich sage jetzt mal, Handwerksunfall?
Notaufnahme.
Notaufnahme, okay. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen. Gibt es eine einfache Faustregel, wie ich entscheiden kann, wann gehe ich in die Notaufnahme, wann gehe ich zur Notfallpraxis, / ins MVZ und wann gehe ich zum Hausarzt?
Okay, also Bergaus Faustregel wäre, bei Erkrankungen und Verletzungen mit schweren Symptomen und vor allem die eine Gefährdung der lebenswichtigen Körperfunktionen verursacht, also Bewusstsein, Atmung und Kreislauf, da besteht eigentlich eine Lebensgefahr und da sollte letztendlich die Notaufnahme dann des Krankenhauses aufgesucht werden. Das geht wahrscheinlich nicht mehr selbstständig. Diese Variante, über die Angehörigen in die Notaufnahme gebracht zu werden, gibt es immer wieder, aber es ist nicht die Regel. sodass diese Patienten eigentlich durch den Rettungsdienst oder gegebenenfalls sogar noch mit notärztlicher Begleitung in die Klinik dann auch gebracht werden. Akute Symptome mit stabilen Körperfunktionen können in der Notfallpraxis oder vielleicht auch zu Hause durch einen Hausbesuch behandelt werden. Und alle anderen Symptome reichen vielleicht, dass man da zum nächsten Werktag zu einem Hausarzt geht, der letztendlich auch die Vorgeschichte des Patienten oder der Patientin kennt und dementsprechend auch vielleicht etwas besser die Patienten behandeln kann.
Okay, wir haben jetzt ganz viel über die Theorie gesprochen. Du machst die Arbeit ja jetzt auch schon einige Zeit. Du bist Mitglied auch in der Katastrophenschutzkommission bei uns am Klinikum und im Bereich Branddirektion Karlsruhe. Was bedeutet das? Das heißt, du wirst angerufen, wenn es irgendwo knallt.
Ja, also es gibt so ein paar Alarmierungsstichworte, die letztendlich primär dann einen leitenden Notarzt dann auch entsprechend verlangen. Und der macht eigentlich relativ wenig Patientenversorgung, sondern der ist eher so für die, sage ich jetzt mal, Organisation bzw. organisatorische Tätigkeit in der Einsatzstelle oder an der Einsatzstelle notwendig und koordiniert das Ganze, wenn gerade mehrere Verletzte sind und dementsprechend dann auch mehrere Notärzte oder auch Rettungsmittel dann auch vorhanden sind und die zu koordinieren.
Also wir reden jetzt zum Beispiel von Stichwort MANF. Ne? Es gibt ja einen Massenanfall von Verletzten, das bedeutet MANF. Das sind so, ich sag jetzt mal, Folgen von zum Beispiel einem Amoklauf, einer Amokfahrt kann das sein. Das sind natürlich alles Dinge, die will man, dass sie nie passieren. Aber genau für solche Katastrophenfälle seid ihr im Prinzip aufgestellt und du koordinierst dann, wo müssen die Leute hin, wo müssen die Patienten versorgt werden und so weiter.
Ja, also das sind so zwei Punkte vielleicht noch vorgreifend. Das, was du jetzt genannt hast mit Terrorlagen und Amok, das ist ja eigentlich nicht das, was man eigentlich haben will. Man kann zum Beispiel solche Szenarien sehen, größere Verkehrsunfälle, Zugunglücke, zum Beispiel Eschede war so eins, was viele Jahre her war. Und da entsprechend an dieser Einsatzstelle Organisation und leitende Tätigkeit dann auch zu machen. Und das andere ist Vorbereitung der Krankenhäuser auf so ein Szenario, weil die Patienten können ja nicht alle an der Einsatzstelle versorgt werden, sondern die müssen in so einer Situation dann auch an Krankenhäuser gebracht werden. Und das sind einfach Szenarien, die ein Krankenhaus auch geübt haben muss, um letztendlich auf solche Sachen vorbereitet zu sein. Genauso wie beim Patienten im Schockraum muss klar sein, wer macht was. Wir sprechen alle eine Sprache, das muss trainiert werden. Und im Rahmen der Kommission Katastrophenschutz, in der ich die Sprecherfunktion habe, bereiten wir uns auf solche Szenarien vor, bereiten das Krankenhaus auf solche Szenarien vor, um diese große Anzahl von Verletzten dann auch abarbeiten zu können. Weil das, was man beachten muss, ist letztendlich, dass der normale Routinebetrieb auch in solcher Lage weiterlaufen muss. Der normale Herzinfarkt, der normale Schlaganfall, die akute Atemnot, die kommen ja weiterhin und müssen auch versorgt werden. Und da bereiten wir das Krankenhaus vor, dass wir da die Grundstruktur weiter aufrechterhalten können oder durch entsprechende Maßnahmen dann auch weitere Kapazitäten herstellen können, ob dieses zusätzliche Maß an Patienten dann noch weiter versorgen zu können.
Wir üben sowas ja auch regelmäßig am Klinikum Karlsruhe, demnächst auch wieder, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Hattest du so einen Fall schon mal tatsächlich, dass das ausgelöst wurde?
Wir hatten 2016, ich sage das immer, das war so eine heiße Übung, ein größeres Busunglück mit mehreren verletzten älteren Reisenden. Und wir haben da aus dieser in Anführungszeichen Übung nochmal deutlich gelernt und unsere Maßnahmen dann nochmal komplett umgestellt und neu strukturiert. Und ja, wir üben das regelmäßig. Wir machen jedes Jahr eine sogenannte Woche des Katastrophenschutzes, an dem wir jeden Tag einen einzelnen Teilaspekt dieser MANF-Algorithmen dann auch üben, wo wir auch immer wieder Punkte finden, wo wir sagen, das können wir noch verändern, das können wir noch besser machen. Da ist auch die Übung für gut. Und jeden Samstag an dieser Woche des Katastrophenschutzes beenden wir das mit einer großen Abschlussübung, wo wir jetzt schon mehrere größere Szenarien gespielt haben, auch in Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten. Und letztes Jahr haben wir eine Amoklage, also eine lebensbedrohliche Einsatzlage, beübt mit fast 300 Teilnehmern. Und das war schon sehr beeindruckend, dass das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
Das stimmt, das war tatsächlich sehr beeindruckend. Da sind nämlich auch wirklich Polizisten mit SEK-Einsatzmontur bei uns über den Campus gelaufen. Also das war schon wirklich Wahnsinn. Und das sowas einfach mal zu trainieren, ist ja auch total wichtig. Jetzt hattest du Gott sei Dank noch nicht wahnsinnig viele größere Katastrophenlagen. Wir hoffen, dass es so bleibt, auch wenn ihr natürlich bestens vorbereitet seid. Jetzt wird es mit Sicherheit auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleinere Fälle gegeben haben, die dich in deiner Laufzeit als Notfallmediziner irgendwie begleitet haben und die dich vielleicht auch irgendwie so berührt haben, dass du da immer noch dran denkst.
Ja, ich kann mich an ein Beispiel ganz gut erinnern. Das war auch eine Schockraumpatientin. Das war eine schwangere Patientin, die im Rahmen der Schwangerschaft einen Einriss der Herzkranzgefäße gehabt hat und dementsprechend der Herzmuskel nicht ausreichend durchblutet war und damit entsprechend auch keine Pumpfunktion ausreichend da war, die letztendlich mit dem Leitsymptom Schock kam, also einer lebensbedrohlichen Kreislaufsituation, die dann letztendlich bei uns im Schockraum dann auch angekommen und eingeliefert worden ist. Und es galt zu entscheiden, wie macht man weiter. Ich habe hier eine Patientin, die kritisch krank ist, die wahrscheinlich ein Problem hat mit dem Herzen, dementsprechend auch eine lebensbedrohliche Kreislaufsituation hat, parallel aber auch schwanger war, um das wir uns auch noch kümmern mussten. Und es war relativ schwierig, das Ganze zu koordinieren. Aber wir haben dann uns entschieden, im Schockraum noch einen Notkaiserschnitt durchzuführen. Das Kind wurde dann parallel von den Kollegen der Pädiatrie, also der Kinderheilkunde, versorgt. Und danach ist die Patientin dann der Herzkatheteruntersuchung zugeführt worden. Letztendlich war das natürlich für uns alle ein sehr tragisches oder schlimmes Situation in dem Sinne, weil wir mehrere Baustellen hatten, die wir gleichzeitig bearbeiten mussten und uns da wirklich festlegen mussten, was zu priorisieren ist und wie wir es zu koordinieren haben. Aber letztendlich ist es alles gut ausgegangen. Mutter und Kind geht's gut. Und das ist natürlich das, was uns dann auch immer wieder vorantreibt, da auch weiterzumachen. Ja, weil das uns bestätigt, dass das, was wir in der Arbeit täglich machen, gut ist. Mhm. Und uns das einfach motiviert, da weiterzumachen, auch wenn die Notaufnahme den einen oder anderen Tag mal maximal überfüllt ist.
Ja, aber das Kind wurde nicht Björn genannt danach.
Nein, nee, war ein Mädchen, okay. Wäre schwer gewesen.
Verstehe. Gibt's aber, du hast ja vorhin auch schon ganz viel darüber gesprochen, bei euch entlädt sich ja ein Haufen Frust einfach von Patienten. Gibt's das auch umgekehrt? Also gibt's Leute, die sich im Nachgang bei euch bedanken dafür, dass sie so gut versorgt wurden?
Ja, es gibt es auch, ja, dass die Patienten sich im Nachhinein bedanken. Die Anzahl derjenigen, die im frustfreien Lauf lassen und über unser Beschwerdemanagement sich dann äußern, ist relativ hoch, leider. Und vielleicht, wenn du das jetzt schon ansprichst, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir die psychische Gesundheit unserer Mitarbeiter einfach auch schützen. Gerade wenn wir jetzt so Szenarien im Schockraum und sonst was sehen, das beeinträchtigt ja die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen deutlich. Und wir versuchen das auch immer wieder zu besprechen. Wir machen gerade bei Schockräumen, die vielleicht auch ein tragisches Ende hatten oder sehr komplex waren, immer eine Art Debriefing. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Nicht nur das Briefing, also die Vorbereitung des Teams, sondern die Nachbesprechung ist ein ganz wichtiger Punkt, um letztendlich auch die Möglichkeit zu geben, da die psychische Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach intakt zu halten. Und häufig langt es, dass einfach die Besprechung nach dem Schockraum ausreichend ist. Aber es gibt auch manche Situationen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das mit nach Hause nehmen und im Nachgang vielleicht nochmal besprechen müssen. Und wir haben jetzt neu bei uns in der Notaufnahme sowohl auf ärztlicher als auch auf pflegerischer Seite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, die so diese psychologischen Erstversorger sind. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie als Mitarbeiter ein Problem, das beschäftigt mich. Ich will es vielleicht nicht mit meiner Familie besprechen, da kann es vielleicht auch nicht mit meiner Familie besprechen und hat da einfach so das niedrigschwellige Angebot, einfach mit Mitarbeitern oder Kolleginnen und Kollegen im Team zu sprechen und seinen Frust, seine Sorgen einfach mal abzuladen. Und die sind einfach in dieser Gesprächsführung geschult. Das sind keine ausgebildeten Psychiater oder Psychologen, aber die haben zumindest so einen kleinen Grundhandwerkskasten dabei, um diesen Mitarbeiter zu führen und auch vielleicht zu sehen, ob der vielleicht doch nochmal professionelle Hilfe braucht und da auch entsprechend zugeführt werden muss. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, ja, dass wir nicht nur quasi unseren Patienten und Patientinnen helfen, sondern auch gucken, dass auch die psychische Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch bleibt und denen eigentlich die bestmöglichen Arbeitsbedingungen schafft, um in der Notaufnahme arbeiten zu können.
Das finde ich ganz wichtig, dass du das erwähnst, weil man geht natürlich immer davon aus, dass ein Fall, der bei euch in der Notaufnahme landet, gut ausgeht, ne, dass die Menschen da am Ende wieder gesund rauskommen. Das ist leider nicht immer möglich. Nicht, weil die Behandlung schlecht war, sondern einfach, weil die medizinische Notfalllage so extrem war, dass da einfach nichts mehr zu machen ist. Und das, glaube ich, schon macht auch was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ne. Von daher ist das das Beste, was man machen kann, auch als Arbeitgeber, dass man einfach dafür Sorge trägt, dass den Menschen es da möglichst gut geht, die ihre Arbeit trotzdem machen können. Ne.
Ja, also es ist so, dass die ganzen Szenarien wie so eine Art Serie als eigene Folgen abgespeichert sind. Wichtig ist, dass wenn man diese Serie sich nochmal neu anguckt, dass man sie jederzeit ablegen kann und wieder in den Schrank verstauen kann und das nicht so als Dauerschleife im Kopf ist, weil spätestens dann sollte man sich oder muss man sich eigentlich auch professionelle Hilfe holen, damit man da einfach nicht verbrennt und kaputt geht.
Verständlich. Nochmal Stichwort Lob und Dank am Ende von einer erfolgreichen Behandlung. Kannst du dich erinnern, dass da mal jemand bei dir aufgetaucht ist, der sich besonders überschwänglich bedankt hat? Oder ist dir da irgendwas in Erinnerung? Oder sind es eher die negativen Fälle, die da in Erinnerung bleiben?
Also die Anzahl der, sagen wir mal, positiven Rückmeldungen sind deutlich weniger als die der negativen. Ab und an kommt dann noch immer jemand vorbei und bedankt sich. Ich kenne das aus dem Intensivsetting eher als in der Notaufnahme. Aber da erinnert man sich natürlich schon und die negativen Punkte, ja, die versucht man dann einfach abzuarbeiten und dann auch abzuhaken und den ad acta zu legen.
Gut, also zum Abschluss nochmal ganz klar, welche Tipps hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sie sich im Ernstfall richtig entscheiden, wo sollen sie hin?
Naja, erstmal Ruhe bewahren, den gesunden Menschenverstand einsetzen. Und dann eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die 116, 117, um sich da letztendlich nochmal zusätzlichen professionellen Rat zu holen. Wir sprechen jetzt erstmal außerhalb der Kernarbeitszeiten. Alternative wäre natürlich, wenn der Hausarzt zu den Kernarbeitszeiten verfügbar ist, sich erst dort zu wenden. Und bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Symptomen, sprich Beeinträchtigung der lebenswichtigen Körperfunktionen, über die 112 sich die entsprechende Hilfe holen. Und dann gegebenenfalls die Notaufnahme aufsuchen, beziehungsweise dann durch den Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht werden.
Prima, vielen Dank. Ja, schön, dass du bei uns warst, Björn. Das war die erste Folge von Gesundheit, unserem neuen Podcast aus dem Städtischen Klinikum Karlsruhe. Danke dir für die ganzen spannenden Einblicke und die hilfreichen Tipps. Ich glaube, wir konnten den Zuhörerinnen und Zuhörern da schon noch ein paar Ratschläge an die Hand geben, wie man sich im Ernstfall richtig entscheidet. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf eurer Lieblingsplattform. So verpasst ihr dann auch keine der weiteren neuen Folgen mehr zu vielen weiteren spannenden Themen. Bis dahin bleibt gesund und bis bald.
Das war eine neue Folge von Gesundheit, dem Podcast aus dem Städtischen Klinikum Karlsruhe. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Kanal und lasst uns eine gute Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!